Die letzte Patientin, die ich Ihnen auch noch vorstellen möchte, ist wieder eine junge weibliche Patientin ägyptischer Abstammung. Sie ist Studentin, in der Familienanamnese findet sich nicht sehr viel, der Vater an einem Herzstillstand angeblich verstorben, das ist aber nicht ganz klar, keine Kinderkrankheiten, keine früheren Krankheiten, vegetative Anamnese, weitgehend unauffällig, keine Allergien bekannt. Warum kommt sie? Sie präsentiert sich im Dezember 2012 mit einem Exanthem, Juckreiz und Fieber bis 40 Grad Celsius und einer Gelenkschwellung und Gelenkschmerzen seit circa 2 Tagen, wird auf der Notfallaufnahme des AKHs begutachtet und sofort auf eine Intensivstation weiter transferiert. Ich zeige Ihnen auch gleich warum. Wenn man dann in der Anamnese ein bisschen zurückverfolgt hat, also man konnte die Patienten zu diesem Zeitpunkt noch nicht so genau anamnestizieren, dann fand sich doch auch im Juli 2012 während eines Ägyptenaufenthaltes so ein Schub von Fieber und Juckreiz. Damals war der Verdacht auf eine EBV-Infektion. Und in den Archiven wurde dann gegraben und dort zeigte sich, dass sie auch im Dezember 2011 schon einmal am AKH war, zuerst am Donauspital, dann wurde sie transferiert ins AKH Wien und zwar an die Infektabteilung 18 Konrad mit dem Verdacht auf einen Morbus Still. Das Ganze hat sich damals auf eine Therapie mit Glukokortoiden und einem Ausschleichen der Therapie bis März 2011 dramatisch gebessert und die Patientin wurde wieder entlassen. Warum Intensivstation? Die Patientin präsentierte sich mit einem Blutdruck von 67 zu 30, war tachykard bis 200, hatte eine Eupnoe, der Rachen war gerötet, das Lungenröntgen war unauffällig, im Abdomen fanden sich ein Druckschmerz im Oberbauch, die Leber unauffällig, Lymphknoten vielleicht inguinal vergrößert, Gelenkschwellungen im Bereich Kniegelenke, linke Sprunggelenk, beidseits und das Handgelenk rechts und sie hatte dieses auffällige Exanthem, das eher urtikariell imponierte und auch juckend war. Das heißt klinisch eindeutig eine Schocksymptomatik mit einem prärenalen Nierenversagen, sie war hypoton, tachykard, oligurisch, ist mit einem ZVK versorgt worden, Volumen und Katecholamine wurden gegeben. Initial bestand der Verdacht auf ein septisches Infektgeschehen aufgrund des hohen Fiebers, CRP war 14, Septi fast negativ, Procalcitonin erhöht und es wurde eine Antibiose mit Tazonam begonnen. Es stand eben eine Reaktivierung dieses sogenannten Morbus Stills im Raum, beziehungsweise ein Infektgeschehen aufgrund der Anamnese, aufgrund des Fiebers, aufgrund des Exanthems. Ein Rheumakonsil wurde auch auf die Intensivstation geordert und hat eine Cortisontherapie in einer mittleren Dosis, würde ich mal sagen, 75 Milligramm täglich initiiert. Auffällig war auch eine Verbrauchskoagulopathie bei der Patientin aufgrund eines Dedimeranstiegs, Fibrinogenabfall und Thrombozytenabfalls und sie hat Low-Dose-Heparin dafür bekommen. Was war im Labor sonst zu sehen? Eine milde Anämie, die Thrombozyten, wie gesagt, vermindert, die Leukozyten mäßig erhöht, Gerinnung etwas vermindert mit 38 Normotest. Ansonsten in der Chemie eine milde Hyponatremie, das Kreatinin mit 2,29 erhöht, etwas erhöhte Transaminasen, eine erhöhte LDH, GFR vermindert und ein CRP von 10. Das Korpulmaröntgen zeigte eine Stauung, betonte Hillostrukturen, keinen Erguss, kein Infiltrat, keinen Pneu, das Mediastinum unauffällig, es wurde auch ein Herz-Echo noch auf der Notfallaufnahme gemacht, die Klappen präsentierten sich unauffällig, kein Perikarderguss und eine gute Linksventrikelfunktion. Aufgrund der Dramatik doch der initialen Präsentation wurde dann auch eine Computertomographie Thorax-Abdomen durchgeführt, die auch jetzt keinen wirklich richtigen Fokus für dieses Fieber Richtung Infekt zeigen konnte. Die wurde auch mit einer PET-CT noch damals aus dem Jahre 2011 verglichen. Es zeigten sich schon diskrete Milchglasareale beidseits, wobei aber nicht klar war, ob das eine kardiale Genese, auch ein bisschen eine Überwässerung war und eine kleinflächige Verdichtung. Also nicht Fisch, nicht Fleisch. Auffällig dieses Exanthem. Dieses Exanthem wurde auch biopsiert. Die Biopsie zum jetzigen Zeitpunkt hat kein eindeutiges Ergebnis ergeben. Es wurde dann auch eine Histologie gefunden aus dem Jahr davor, also aus 2011. Damals war die Diagnose urterikarielles Entzündungsmuster wie bei einer Urtikaria kein Hinweis auf eine Vaskulitis. Das heißt, die Frage war nach wie vor offen, in welche Richtung es bei dieser Patientin geht. Richtung Infekt, doch etwas Malignes oder doch eine Autoimmunerkrankung. Für den Infekt hat nicht sehr viel gesprochen. Septifast war negativ, Blutkulturen, einmalig ein Staph epidermidis, ansonsten wiederholt negativ, die Virologie komplett unauffällig, eine Abklärung Richtung Tuberkulose unauffällig, Harnkulturen negativ. Es wurde auch in Absprache mit der Infektabteilung auch aufgrund der Reiseanamnese eine umfangreiche Diagnostik durchgeführt Richtung Malaria, Echinokokken, auch Bilharziose, Toxoplasmose, das war alles negativ. In Richtung Malignom. In der Ephorese, in der Immunfixation eine freie Kappa und freie Lambda-Kette, in der Immunfixation aber dann kein Paraprotein. Ein EEG-Schwerketten-Rearrangement war nicht mit Sicherheit auszuschließen, aber nicht sehr eindeutig. Die Patientin wurde dann auch knochenmarksbiopsiert. Da zeigte sich ein normazytäres Zellbild, eine gering links verschobene Myelopoese. Und wie gesagt, hat es 2011 damals auch eine PET-CT gegeben. Die hat damals schon eine Hepatosplenomegalie beschrieben, reaktive Lymphknoten und geringgradige Pleuragüsse beidseits. Autoimmunität. Die Patientin war antinukleare Antikörper wiederholt positiv, 1 zu 640, 320. Die gesamten Subsets inklusive der Doppelstang-DNA-Antikörper aber wiederholt negativ. Das Einzige, was hier vielleicht einmal aufgefallen ist, ein einmaliger positiver Coombs-Test. Blieb immer noch dieser Morbus Still im Raum, der ja schon 2011 einmal suspiziert wurde. Was ist dieser Morbus Still? An und für sich verstehen wir darunter die systemische juvenile idiopathische Arthritis, wurde 1897 von Sir George Still, einem britischen Arzt, erst beschrieben. Bei der Patientin handelt es sich, wenn, dann um die erwachsene Form, die kennen wir erst seit 1971. Äthiologie ist komplett unklar, eine sehr seltene Erkrankung. Frauen, Männer gleich verteilt. Es gibt so zwei Erkrankungsgipfel zwischen 15 und 25 und 36 und 46 Jahren. Also da würde sie ganz gut prinzipiell hineinpassen. Dankenswerterweise gibt es auch Kriterien vor dem Morbus Still, aber Sie sehen schon, dass die jetzt nicht rasend spezifisch sind. Bei der Patientin war hier mehr oder weniger alles anzukreuzen. Das Problem ist natürlich Fieber, Arthralgien oder Arthritis. Das Exanthem, das hat vielleicht nicht ganz gepasst, deswegen auch in Klammer, denn das sollte eher nicht juckend sein und stammbetont und zusammen mit den Fieberschüben auftreten. Die Leukozytose hatten wir an und für sich, auch die Pharyngitis, sie hat über Halsschmerzen geklagt, eine Lymphadenopathie, Hepatomegalie, Splenomegalie und auch Erhöhung von Leberwerten, auch das hatte sie, Ana negativ und Rheumafaktor negativ, Entschuldigung, Ana negativ können wir eigentlich nicht sagen, weil sie hat drei positive Anatheter. Gut, da sollte man fünf davon haben, also das wäre jetzt prinzipiell einmal kein Problem gewesen. Was auch noch typisch ist, was man bei diesen Patienten gerne findet, sind sehr hohe Ferritinwerte und Röntgenbilder dieser Arthritiden sind auch so wie bei den Kollagenosen üblicherweise nicht erosiv. Die Ferritinwerte hätten bei ihr auch gepasst. Wenn man so etwas behandelt, was kann man da überhaupt geben an Therapien? Nichtsteroidale Antirheumatika, Cortison auf jeden Fall, auch Biologika werden ja gerne eingesetzt, TNF-Blocker, Anakinra, Rituximab, Tocilizumab, für nichts davon gibt es natürlich klinische Studien, das ist viel zu selten, diese Erkrankung. Methotrexat wird empfohlen oder Cyclosporin. Wie ist bei der Patientin weitergegangen? Wie gesagt, ICU steht hier, das Woche 1, Woche 2, Woche 3, das war hier quasi der Intensivaufenthalt und durch diese Cortison bzw. parallel laufende Antibiose ist das CRP zusammen mit der Temperatur, schwarze Sedetemperatur, doch abgefallen und die Patientin ist auf die Normalstation transferiert worden. Auf der Normalstation hat sie aber innerhalb der ersten Woche schon wieder einen Fieberanstieg entwickelt, ist wieder hypoton geworden, Tachykard, diesmal kein Exanthem, aber wieder eine Verbrauchskoagulopathie entwickelt und wurde deswegen zusammen auch aufgrund dieser neu aufgetretenen meningealen Symptomatik wieder auf die Intensivstation transferiert und es wurde ein großes Konzil eingerufen, zwischen, Sie sehen schon, Rheumatologen, Neurologen, Intensivmedizinern, Infektiologen und auch einen Hämatologen haben wir damals beigezogen. Die meningeale Symptomatik wurde vom Neurologen Verdacht auf Meningitis bei fieberunklarer Genese und sie hat dringend eine Liquorpunktion zusammen mit einer CCT natürlich empfohlen. Die CCT hat keine Blutungen, Ischämie oder keine fokalen Pathologien gezeigt, auch keine Neoplasien, auch eine MRT des Schädels war weitgehend unauffällig. Das Liquorpunktat zusammenfassend, ja, da waren erhöhte Zellen nachweisbar, aber an und für sich wurde das auch als unspezifische Reaktion auch auf ein systemisches Geschehen interpretiert, also auch nicht sehr aufschlussreich. Die disseminierte intravasale Koagulation oder Verbrauchskoagulopathie, die hat Sorgen gemacht, die findet man relativ häufig sogar, in ca. 1% der stationären Patienten, hat relativ hohe Mortalitätsraten auch und tritt eben auf bei Blutungskomplikationen, bei renalen Störungen, bei hepatischen Problemen, auch bei respiratorischen oder Schock. Was findet man typischerweise, wie bei unserer Patientin, ein Abfall der Thrombozyten, Abfall des Fibrinogens, das D-Dimer steigt an, die Gerinnungszeit verlängert sich und diese Adams-13-Levels sollten an und für sich normal sein. Das war aber auch bei unserer Patientin der Fall. Sie sehen hier Anstieg der LDH, Abfall des Fibrinogens, Abfall der Thrombozyten, parallel dazu Anstieg des D-Dimers, das alles noch auf der Intensivstation. Die Patientin wurde dann in der Woche 4 wieder auf der Normalstation transferiert, nachdem sich das alles wieder einigermaßen eingependelt hatte. Und es wurde natürlich nach einem Grund gesucht für diese Verbrauchskoagulopathie. Die Werte, da sind ein bisschen verschoben. Also die häufigsten Gründe sind eben eine Sepsis, die damit wieder im Raum gestanden ist. Eine Komplikation bei größeren Operationen oder bei schweren Verletzungen oder auch bei malignen Erkrankungen. Therapieoptionen je nach Klinik, das heißt bei Blutungen, Thrombozytenkonzentrate, bei erhöhten Fibrinogen oder bei Abfall vom Fibrinogen unter 50 Milligramm pro Deziliter oder einer Erhöhung der INR wird flashlosen Plasma empfohlen. Ob Heparin Sinn macht, ist diskutiert oder nicht ganz geklärt. Wie ist bei der Patientin weitergegangen? Wie gesagt, sie war dann in der Woche 4 noch auf der Intensivstation. Die Antibiose wird mit Piperacillin Tazobactam fortgeführt. Das Ganze hat dann wieder zu einem Temperaturabfall und auch zu einer CRP-Normalisierung geführt. Es wurde aber auf der Intensivstation schon aufgrund dieser doch dramatischen klinischen Symptomatik eine Hochdosis-Cortisontherapie parallel dazu installiert mit 500 Milligramm Glukokortikoiden an 4 aufeinanderfolgenden Tagen. Die wurde dann schrittweise reduziert. Glukokortikoide, die Nebenwirkungen, das brauche ich Ihnen, kann ich Ihnen jetzt ersparen, die haben wir schon im Anfangsteil gehört. Was hat die Patientin noch entwickelt? Auffällig war dann auf der Normalstation plötzlich ein Abfall ihrer Leukozyten und dieser Abfall war dann doch etwas dramatisch im Sinne einer absoluten Agranulozytose, die dann doch dazu geführt hat, dass sie auch mit einem Wachstumsfaktor, sprich mit Neupogen behandelt wurde, wodurch sich das Ganze dann wieder relativ rasch normalisiert hat. Auch da wurde natürlich herum geforscht, was die Gründe dafür wieder gewesen sein konnten. Hier sind auch wieder Medikamente wie das Metamizol, doch häufig, also das Novalgin, das sie auf der Intensivstation in ausreichenden Dosen bekommen hat, wird häufig angeschundelt, dass es diese absoluten Agranulozytosen machen kann. Da gehen die Literaturdaten sehr auseinander bezüglich der Häufigkeit. Das reicht von einem Fall in 31.000 Anwendungen bis zu absoluten Raritäten. Aber ein anderer Grund wurde bei dieser Patientin hier zum Beispiel nicht gefunden. Und das ist ein Befund, der dann eigentlich lang danach eingetrudelt ist. Eine FMF-Diagnostik, das heißt eine molekulare Diagnostik bezüglich einer Mutation, die auf ein familiäres Mittelmeerfieber hinweist. Und zwar hatte sie eine heterozygote Form einer Mutation. Worum handelt es sich da? Das ist das sogenannte MEFV-Gen. Das kodiert für ein Protein, das sogenannte Pyrin oder Mare Nostrum. Ein Protein, das vor allem von Granulozyten, Monozyten, dendritischen Zellen, aber auch Fibroblasten produziert wird und das ganz wichtig in diese Interleukin-1-Beta-Synthese eingreift. Beim familiären Mittelmeerfieber kennt man über 218 unterschiedliche Mutationen mittlerweile und diese Mutationen werden immer mehr. Es gibt so Hauptmutationen und unsere Patientin hatte auch eine dieser Hauptmutationen. An und für sich würde man erwarten von einer autosomalen rezessiven Erkrankung, dass sie hier eine homozygote Form haben sollte, aber die Literatur berichtet auch, dass ca. 30% der klinisch symptomatischen Patienten mit einer Single-Mutation diagnostiziert wurden. Also nicht ausgeschlossen. Das FMF gehört eben zu diesen autoinflammatorischen Syndromen, die ich in einem Anfang schon vorgestellt habe, eben aber zu diesen monogenetischen autoinflammatorischen Syndromen, nicht wie die nicht vererbbaren, wie die Gicht. Und all diesen Erkrankungen ist eben gemeinsam, dass sie eine große Komponente mit diesem Interleukin-1-Weg haben. Wen betrifft diese Erkrankung? Vor allem Bewohner, deswegen auch die Theorie, dass sie sich entlang der Seidenstraße entwickelt hat. Das heißt, sie haben Armenier, Türken, Nordafrikaner, also dieser mediterrane Raum, deswegen auch der Name, wie gesagt, Autosomal-Rezessivübertragung. Die typische Klinik wären eben Fieberattacken, die 1 bis 3 Tage andauern, sporadisch, mehr oder weniger selbstlimitierend. Eine Servositis, eine Peritonitis, eine Pleuritis, eine Synovitis, sehr typisch. Dann diese erysipelartigen Hautläsionen und was als Hauptkomplikation oder als Langzeitkomplikation gefürchtet ist, ist eine sekundäre Amyloidose, die dann meistens zu einem Nierenversagen führt. Auch dafür gibt es natürlich Kriterien. Wenn wir unsere Patientin uns anschauen, könnten wir natürlich auch anhand dieser Kriterien sofort ein familiäres Mittelmeerfieber, insbesondere natürlich aufgrund der molekularen Diagnostik stellen. Aber Sie sehen schon, diese Kriterien sind auch wieder sehr unspezifisch. Peritonitis, Monarthritis, Fieber, dieser abdominelle Schmerz und Dinge schon auch, die da ganz gut hineinspielen, wie auch die ethnische Zugehörigkeit der Patienten. Deshalb die Frage, anhand dieser Erkenntnisse, die man dann gewonnen hatte, mit der Annahme, dass es vielleicht doch eine zumindest sehr atypische Form vielleicht eines FMS wäre, welches Medikament würden Sie hier für die weitere Behandlung vorschlagen? Das Thalidomid, Cyclophosphamid, das wir von Lupus schon jetzt vorher gehört haben, Colchicin, Methotrexat wieder für die Gelenke vielleicht oder das Anakinra. Drei, das Colchicin. Ja, ganz genau. Das ist das klassische Medikament für das familiäre Mittelmeerfieber, das Gift der Herbstzeitlosen. Den Wirkmechanismus erklärt man sich wahrscheinlich durch eine Inhibition der Migration von neutrophilen Granulozyten, die wahrscheinlich dafür verantwortlich sind für die Peritonitis oder die Pleuritis. Die Patientin wurde dann auch mit Colchicin gestartet, das Cortison wurde dann sukzessive ausgeschlichen, Entschuldigung, 50 Milligramm und dann weiter getapert und sie wurde dann quasi in die freie Wildbahn entlassen. Welche Medikamente könnte man sich nur überlegen, sollte das Ganze nicht funktionieren und das Ganze hat all along bei dieser Patientin auch nicht funktioniert. Das heißt, man könnte auf Colchicin IV umsteigen, das gibt es, weil die Resorptionsrate von Colchicin nicht rasend toll ist. Interferon Alpha wird diskutiert, Thalidomid, Anti-TNF-Präparate wieder oder ganz wichtig das Interleukin 1. Die Patientin hat nämlich dann auch rezidivierend weitere Schübe unterlaufender Colchicin-Therapie bekommen. Es ist jedes Mal die Frage gewesen, ist es jetzt wieder ein Effekt oder ist es die Grundkrankheit und wurde letztendlich auf ein Interleukin 1-Präparat auf das Anakinra gesetzt. Dieses Tier kann ich Ihnen auch wieder spannen, das haben Sie nämlich auch schon gesehen. Was ist das Problem an diesem Präparat? Einerseits die Kosten, das ist nicht ganz billig, wie alle Biologiker. Etwas Unangenehmes muss täglich verabreicht werden. Das heißt 100 Milligramm Subkutan und führt in sehr vielen Patienten bis zu 70% zu Lokalreaktionen, weshalb es dann manchmal auch wieder leider abgesetzt werden muss. Es gibt mittlerweile Alternativen, das Canakinumab, das Ilaris oder das Rilonacept. das sind auch Anti-Interleukin 1 oder TREP-Präparate, die dann in größeren Abständen eingesetzt werden können, was für die Patienten natürlich angenehm ist. Die Indikation ist aber hier sehr, sehr eng. Das sind nur diese Kryopyrin-assoziierten periodischen Fiebersyndrome bei den Kindern. Das heißt, man kann es natürlich off-label einsetzen, die Kosten sind aber relativ gewaltig. Also beim Canakinumab sprechen wir von jährlichen Behandlungskosten zwischen 90 und 110.000 Euro pro Patient. Ich danke für die Aufmerksamkeit und ich freue mich, wenn ich noch Fragen von Ihnen höre. Dankeschön.